Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Jemand hat einmal gesagt, Tradition ist der lebendige Glaube der Toten. Umgekehrt behauptete der berühmte Komponist Gustav Mahler, Tradition ist nicht Anbetung der Asche, sondern das Bewahren des Feuers. Tja, manchmal ist die Grenze zwischen dem einen und dem anderen sehr fließend, und es ist nicht leicht zu erkennen, ob etwas nur tote Fassade ist oder ob in einer traditionellen Form lebendiger Glaube praktiziert wird. In dieser Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel wollen wir uns mit diesem Thema näher beschäftigen. Es war schon vor 2500 Jahren zur Zeit des Propheten Sacharja aktuell, dessen Buch wir zurzeit Abschnitt für Abschnitt durchgehen. Die grundlegenden Fragen seiner Zeit sind offensichtlich auch die Fragen unserer Zeit. Ich heiße Sie zu dieser Sendung herzlich willkommen und wünsche Ihnen beim Zuhören Gottes Segen. Im Mittelpunkt der letzten Sendung standen aus dem Sacharja-Buch Kapitel 7 die Verse 1 bis 6. Dort wird berichtet, dass eine kleine Abordnung von Bethel nach Jerusalem geschickt wurde, um einige Fragen zu klären. Es ging darum, ob bestimmte Fastentage auch weiterhin gehalten werden sollten oder ob sich diese Tradition womöglich längst überlebt hatte. Schon während der Verbannung in Babylon wurden 4 Fastentage im Jahr eingeführt, um der Trauer über die Zerstörung Jerusalems und des Tempels Ausdruck zu verleihen. Diese hatte man nicht nur über Jahrzehnte in der Verbannung gepflegt, sondern auch nach der Rückkehr nach Israel. Doch langsam kamen wohl einzelnen Bewohnern im ehemaligen Nordreich Zweifel, ob das noch angemessen war. Deshalb hatte man Vertreter nach Jerusalem gesandt, um die Priester dazu zu befragen. Offensichtlich sind diese Fragen auch bei Sacharja angekommen, und er nutzt die Gelegenheit, nicht nur die Gesandten, sondern auch das Volk in Jerusalem zu belehren, dass es Gott mehr um die Haltung und die Einstellung und Motivation geht, als um die Tätigkeit an sich. Wie ein Rabbiner beantwortet Sacharja ihre Fragen mit Gegenfragen. Gott selbst gibt ihm den Auftrag, sie mit einer ersten Gegenfrage zu konfrontieren. Sage allem Volk im Lande und den Priestern und sprich, als ihr fastetet und Leid trugt im 5. und 7. Monat diese 70 Jahre lang, habt ihr da für mich gefastet? Und wenn ihr esst und trinkt ihr da nicht für euch selbst? Offenbar macht Gott jenen Menschen, die das Ritual so stark betont haben, den Vorwurf, dass sie eigentlich nicht für Gott gefastet haben, sondern im Grunde genommen für sich selbst. Der Apostel Paulus behandelt in seinem ersten Brief an die Korinther, in Kapitel 8, Vers 8, eine ganz ähnliche Thematik und schreibt, »Aber Speise wird uns nicht vor Gottes Gericht bringen. Essen wir nicht, so werden wir darum nicht weniger gelten.« Essen wir, so werden wir darum nicht besser sein. In Kapitel 10, Vers 31 fährt Paulus dann fort, ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Liebe Hörer, man kann fasten zur Ehre Gottes, doch wenn man es nur um des Fastens willen tut, sollte man es lieber lassen. Grundsätzlich ist der Glaube nicht nur eine Sonntagsangelegenheit. Der Test, ob unser Glaube trägt, wird gerade in stressigen Situationen und unter Druck im Alltag bestanden. Deshalb werden in unserem Bibeltext aus dem Sacharja-Buch ab Vers 7 ganz alltägliche Dinge angesprochen. Da geht es um Geschäftsaktivitäten, um die Beziehungen der Gläubigen untereinander und um ihre Vergnügungen, denen sie sich hingeben. An diesen Dingen wird viel deutlicher als am Fasten, dass sie mit Gott und für Gott leben. Wie Sacharja fortfährt, macht nicht das Ritual, sondern gerade ihr Alltagsleben deutlich, ob das Ritual angemessen und gut ist oder nicht. Kommen wir nun zu dem einen Vers, um den es in dieser Auslegung hauptsächlich geht. Sacharja 7, Vers 7. Ist's nicht das, was der Herr durch die früheren Propheten predigen ließ, als Jerusalem bewohnt war und Frieden hatte samt seinen Städten ringsum und Leute im Südland und im Hügelland wohnten? Das, was der Herr durch die früheren Propheten predigen ließ, wird dann anschließend in den Versen 9 und 10 genannt und bildet den Kern von dem, was Gott dem Volk anhand dieser Belehrung vermitteln will. Nämlich, richtet Recht, und ein jeder erweise seinem Bruder Güte und Barmherzigkeit, und tut nicht Unrecht den Witwen, Waisen, Fremdlingen und Armen, und denke keiner gegen seinen Bruder etwas Arges in seinem Herzen. Bevor wir uns jedoch intensiver damit beschäftigen, wollen wir sehen, welche Auswirkungen die falsche Einstellung der Menschen zu Ritualen, Traditionen und frommen Übungen zur Folge hatte. Die Gegend, von der Sacharja in Vers 7 spricht, das Südland und das Hügelland, also das Gebiet von Beersheba bis nach Hebron oder über die Küste nach Ekron, sieht aus wie Gras und Weideland. Den Bewohnern dieser Gegend sagt Gott, ihr habt verschiedene Rituale vollzogen, als ihr in diesem Land gewohnt habt. Doch was ist passiert? Ihr seid trotzdem in die Verbannung gekommen, weil ihr mir nicht gehorsam wart und nicht auf die Stimme meiner Propheten gehört habt. In den darauffolgenden Versen wird Gott durch Sacharja zeigen, dass ein Ritual schlecht sein kann, wenn das Herz nicht in Ordnung ist. Gott gibt den Menschen bestimmte Gebote, die Beziehungen untereinander und die Beziehung zu Gott betreffen. Dadurch wird offenbart, dass das Herz der Menschen nicht richtig ist. Das erleben auch wir, wenn wir denken, dass wir für Gott etwas tun wollen, aber unsere Beziehung zu ihm nicht in Ordnung ist. Denken wir doch an die wunderbare Szene, als Jesus nach seiner Auferstehung Petrus, der ja ihn dreimal verleugnet hatte, am See begegnet. Wissen Sie, was ich in dieser Situation getan hätte? Ich hätte Petrus für sein Verleugnen zur Rechenschaft gezogen. Ich hätte ihm deutlich gemacht, was für ein nutzloser Jünger er doch ist. Doch Jesus ist nicht so sehr auf das fixiert, was jemand tut oder getan hat. Ihm geht es vielmehr um unser Herz. Und deshalb fragt Jesus den Simon Petrus, »Simon, liebst du mich?« Und das wiederholt er noch zweimal, damit ihm und uns bewusst wird, dass nicht das zählt, was wir tun, auch kein religiöses Ritual, sondern die Haltung unseres Herzens, die Jesus wichtig ist. So ist für manchen Kirchenbesucher der Gottesdienst nur ein Ritual oder eine leblose, bedeutungslose Form. Wir finden in unseren Kirchen oft Tätigkeiten, die eigentlich entsorgt werden sollten. Und das wird manchmal auch an den Gebeten deutlich, wenn sie nur aus frommen Floskeln bestehen. Manche Christen erleben nichts Lebendiges in ihrem Glauben mehr, was sich dann zum Beispiel auch in einer Gebetsgemeinschaft ausdrücken könnte. Es ist nämlich nicht unser Glaube, wenn wir zum Besten geben, wie wunderbar wir selbst sind und was wir doch von Gott alles bekommen haben. Nein, wir sollten stattdessen von Christus sprechen, davon, was er ist und was er getan hat. Wir werden in manchen Predigten aufgefordert, ihm unser Leben zu geben. Ist es aber wirklich das, was Gott will? Hat er nicht gesagt, dass unsere Gerechtigkeit und unsere sogenannten guten Taten in seinen Augen wie Abfall sind? Will Gott wirklich unsere schmutzige Wäsche? Manchmal glaube ich, dass wir uns schon angewöhnt haben, Worte zu gebrauchen, die wahre Bedeutung des Evangeliums verändern. Ein weiteres Wort ist inzwischen wirklich ausgelutscht und dadurch fast bedeutungslos geworden. Liebe. Liebe ist in der Heiligen Schrift etwas ganz Besonderes, doch heute ist dieses Wort fast bedeutungsleer. Man hat diesem Wort durch den inflationären Gebrauch den Reichtum, das Leben, die Kraft genommen, die Gott ihm zuschreibt. Man hat es abgewertet auf das Niveau eines Autoaufklebers mit der Aufschrift »Hupe, wenn du Jesus liebst«. Doch wenn wir Jesus lieben, müssen wir nicht in der Gegend herumhupen. Die Liebe zu Gott drückt sich im alltäglichen Gehorsam ihm gegenüber aus und in der Freundlichkeit gegenüber meinem Nächsten. Ich beobachte ganz viel Christenheit, die fade und blutleer, Geschmack und farblos, ohne Wärme und Gefühl ist. Man erlebt so wenig, dass Menschen in einer persönlichen, bedeutungsvollen und fruchtbaren Beziehung mit Jesus leben. Dabei beklagen sich sogar Pastoren, dass manche Menschen zu viel von einer persönlichen Beziehung mit Jesus sprechen. Wenn solche Prediger mir zuhören würden, würden sie sicher krank werden, denn ich ermutige Menschen, dass sie eine persönliche Beziehung zu Jesus suchen und pflegen. Unsere ganzen frommen Tätigkeiten und Rituale sind keinen Pfifferling wert, wenn wir keine lebensverändernde Beziehung zu Jesus haben. Wenn da keine tiefe Sehnsucht für ein Leben ist, das Gott gefallen soll. Wenn da keine tiefe Bereitschaft vorhanden ist, ihn und sein Wort besser kennenzulernen, dann ist eine bloße Kirchenmitgliedschaft wie eine Liebesbeziehung zu einem Möbelstück, zu einem Kühlschrank, einem Staubsauger, einem Mülleimer oder einem Wischmopp. Mehr nicht. Eine Frau wurde einmal gefragt, warum sie niemals geheiratet hat. Sie gab eine interessierte Antwort. »Ich habe schon einen Kamin, der raucht, einen Hund, der knurrt, einen Papagei, der flucht und eine faule Katze, die den ganzen Tag herumliegt und abends herumstreunt. Wozu brauche ich noch einen Mann?« Liebe Hörer, manche sogenannten Christen haben eine ähnliche Beziehung zu Gott und zu Jesus Christus. Lassen Sie uns deshalb aufhören, Kirche zu spielen und stattdessen anfangen, Jesus zu lieben und für ihn zu leben. Darf ich Ihnen aus zwei Briefen vorlesen, die ich in den letzten Jahren erhalten habe? In dem ersten Brief heißt es, »Ich habe Ihr Radioprogramm erst vor 6 Monaten kennengelernt, gerade als ich es am meisten brauchte. So ist Gott, nicht wahr? Ich bin erst seit 2 Jahren Christ, dabei bin ich 55 Jahre alt und schon Großmutter. Mein Mann ist aufgrund seines Herzleidens ein Zahnarzt im Ruhestand, der früher beim Militär gearbeitet hat. Wir sind in 33 Jahren 26 Mal umgezogen. Jetzt wohnen wir auf einem kleinen Hof. Wir haben immer Kirche gespielt. Ich habe sogar eine Frauengruppe geleitet. Auch mein Ehemann engagierte sich in der Gemeinde. Doch was meinen Glauben betrifft, so war ich nicht richtig mit meinem Herzen dabei. Deshalb meine ich, wir haben Kirche nur gespielt. Und der junge Pfarrer, dessen Kirche wir eine Zeit lang besuchten, glaubt nicht einmal an die Jungfrauengeburt von Jesus, sondern vertraut eher fernöstlichen religiösen Praktiken. Wir haben diese Kirche inzwischen verlassen. Und solange wir nur solche Kirchen kennen, vermisse ich Kirche keinen Augenblick. Soweit dieser Brief. Eine andere, eine jüngere Frau schrieb mir Folgendes. Ich bin noch keine 30 Jahre alt und bin jetzt seit 3,5 Jahren Christ. Ich hatte schon länger vor, Ihnen zu schreiben, doch ich dachte immer, dass ich ja nichts Wichtiges zu sagen hätte. Doch ich habe meine Meinung geändert. Vor 7 Jahren habe ich eine Frau gekannt, die ständig von ihren Radiosendungen erzählte. Sie hatte ein chaotisches Haus, einen unglücklichen Ehemann und 5 unerzogene Kinder. Aber den ganzen Tag hat sie nur christliche Radiosendungen gehört. Natürlich habe ich den Lebensstil dieser Frau irgendwann mit ihren christlichen Sendungen in Verbindung gebracht und mich deshalb geweigert, auch nur mal reinzuhören, was sie zu sagen haben. Doch in den letzten 3 Jahren fing ich an, 1 bis 2 Mal in der Woche ihre Radiosendungen und ihre Auslegung des Wortes Gottes anzuhören. Ich liebe es, Gottes Wort mehr kennenzulernen. Ihre Auslegungen und was sie über die Bibel vermitteln, gibt mir so viel. Ich würde mir eine Kirche wünschen, in der das Wort Gottes ebenfalls so klar verkündigt wird. Es ist schön, dass Sie jeden Augenblick der Sendezeit mit so viel Gutem aus Gottes Wort füllen. Es tut mir sehr leid, dass ich vor 7 Jahren nicht den Unterschied zwischen dem ungeordneten Leben dieser Frau und der guten Einladung zum Hören ihrer Sendungen unterscheiden konnte. Soweit dieser Brief, in dem von einer Frau berichtet wurde, die fast schon fanatisch alle möglichen christlichen Sendungen hörte. Aber auf ihr eigenes Leben hatte das nur wenig Einfluss. Im Gegenteil, durch ihr unordentliches Wesen schreckte sie andere sogar ab und machte es ihnen schwer, zum Glauben zu finden. Deshalb, liebe Hörer, ist auch eine fromme und geistliche Handlung falsch, wenn sie nicht von der Liebe zu Jesus getragen und motiviert ist. Das erinnert mich an die Geschichte von dem kleinen Mädchen, das von seiner Mutter zu Bett geschickt wurde. Weil die Mutter Gäste erwartete, konnte sie ihre Tochter ausnahmsweise nicht zu Bett bringen und erteilte ihr ein paar Anweisungen, wie sie sich ihren Schlafanzug anziehen, die Zähne putzen und ihr Abendgebet selbst sprechen sollte. Am nächsten Morgen fragte die Mutter ihre kleine Tochter, wie es denn gewesen sei. »Och, ganz gut«, antwortete das Mädchen. »Hast du denn auch das Gute-Nacht-Gebet gesprochen?«, wollte die Mutter wissen. »Na ja.« »Was meinst du mit na ja?« »Nun«, erklärte die kleine Tochter, »als ich mich vor dem Bett niedergekniet habe und anfing, mein Gebet zu sprechen, das ich jeden Abend bete, habe ich mir gedacht, dass Gott es vielleicht, weil ich es schon so oft gesprochen habe, langweilig findet. So bin ich wieder ins Bett gekrochen und habe ihm stattdessen die schöne Geschichte von den drei Bären erzählt.« Tja, ich glaube, dass Gott sich an diesem Abend sehr gefreut hat, als das kleine Mädchen zu begreifen anfing, dass ein frommes Ritual falsch ist, wenn das Herz davon nicht betroffen ist. Und ich wünschte mir, dass mancher Gottesdienst so interessant wäre, dass wir damit Gottes Aufmerksamkeit wecken. Deshalb ist diese Frage, welche frommen Aktivitäten, welche religiösen Rituale heute noch angemessen sind, sicher wichtig. Ich persönlich glaube jedenfalls, dass manche Rituale und Traditionen wichtig sind. Ich bin zum Beispiel nach wie vor davon überzeugt, dass zwei Sakramente nicht aufgegeben werden dürfen, weil Jesus selbst sie uns geschenkt und eingesetzt hat. Das eine ist die Taufe, das andere das Abendmahl. Doch ich bin überzeugt, so wichtig die Sakramente auch sein mögen, wenn wir nicht mit dem Herzen bei Jesus sind und wir sie nicht als gerechtfertigte Sünder erleben, dann sind sie nichts wert. Genauso bin ich mir sicher, dass das christliche Abendmahl für manche Menschen, die daran teilnehmen, völlig bedeutungslos bleibt. Und dass es besser wäre, sie würden nicht daran teilnehmen. Aber mit einem Gott zugewandten Herzen ist die Teilnahme am Abendmahl sehr wichtig für das geistliche Leben. Ein Theologe sagte einmal ganz richtig, in den Sakramenten treffen sich Gottes Blick der Gnade und unser Blick des Glaubens. Nun wieder zurück zu unserem Bibeltext aus dem Buch Sacharja. Vor der Verbannung des Volkes Israel hat Gott Gericht über Jerusalem gebracht, weil das Herz des Volkes weit weg war von Gott, während sie fromme Rituale vollzogen. Deshalb fragt er in Kapitel 7, Vers 7 so eindringlich, ist's nicht das, was der Herr durch die früheren Propheten predigen ließ, als Jerusalem bewohnt war und Frieden hatte samt seinen Städten ringsum und Leute im Südland und im Hügelland wohnten? Im Grunde genommen sagt Gott damit, ihr habt diese ganzen Rituale vollzogen, trotzdem habe ich euch in die Verbannung geschickt. Warum? Es hatte nichts mit eurer äußeren Frömmigkeit zu tun, sondern mit eurem Herzen. Euer Herz war weit weg von mir, während ihr euch doch fromm und geistlich verhalten habt. Doch mir ist das Herz wichtig. Und in den folgenden Versen, die wir uns in der nächsten Lektion näher ansehen werden, macht Gott das an verschiedenen Beispielen deutlich, an denen man erkennen kann, dass die Menschen sich innerlich von ihm entfernt haben. Liebe Hörer, erkennen wir doch einfach an, dass wir auch als Christen noch sündigen. In einer Gemeinde hatte ich mal eine Mitarbeiterin, die eine Bibelstudiengruppe leitete. Jedes Mal, wenn ich davon sprach, dass wir Sünder sind und auch tatsächlich sündigen, kam sie zu mir und wollte mich korrigieren. Sie war der Meinung, ab dem Zeitpunkt, an dem wir Christen werden, sündigen wir nicht mehr. Ich antwortete ihr, bei Ihnen mag das ja so sein, aber ich sündige nach wie vor. Aber wollte sie mich überzeugen, wenn ihre Sünden doch vergeben sind, sind sie doch kein Sünder mehr. Daraufhin gab ich zu bedenken, solange ich auf dieser Welt bin, sündige ich noch. So steht es auch im ersten Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 2. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir Christus gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und dann fügte ich noch hinzu, wenn das passiert, werde ich nicht mehr sündigen. Aber heute tue ich es noch. Wir alle sind sündig vor Gott. Und ich wäre sehr dankbar, wenn wir diese Tatsache häufiger betonen. Vor längerer Zeit habe ich mit einem sehr bekannten Doktor der Psychologie diskutiert, der aufgrund seiner psychologischen Schule fest davon überzeugt war, dass Menschen nur deshalb so schlecht sind, weil ihre Eltern bzw. ihre Mütter oder Väter schuld daran sind. Dass sie vielleicht dem Kind zu wenig Zuwendung gegeben haben oder es anderweitig vernachlässigt haben. Dieser Psychologe hat jedoch in der Zwischenzeit seine Überzeugung verändert und schreibt in einer seiner Veröffentlichungen: Die Realität der persönlichen Schuld und Sünde ist oft übersehen worden. Stattdessen hat man das Bewusstsein von Schuld und Sünde oft als emotionale Fehlentwicklung oder als Konditionierung durch das Umfeld begründet, für die der Einzelne nicht verantwortlich zu machen ist. Doch ich bin überzeugt davon, dass es sehr wohl Sünde gibt, die man nicht als Krankheit, Unfähigkeit, abweichendes oder kriminelles Verhalten abtun und damit relativieren darf. Es gibt sehr wohl unmoralisches, unethisches, falsches Verhalten. Mit anderen Worten, wir sündigen und dürfen das nicht abschwächen oder relativieren. Gott kennt jeden Menschen und er kennt das menschliche Herz, von dem es in Jeremia 17 in den Versen 9 und 10 heißt: Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen und gebe einem jeden nach seinem Tun, nach den Früchten seiner Werke. Wenn wir uns mit Gottes Augen sehen könnten, würden wir es sicher nicht mit uns aushalten. Nur Gott hält es mit uns aus. Und er will, dass wir uns seinem Wort nähern und darin verwurzelt sind. Er möchte sehr direkt, auch durch seine Gebote, zu uns reden. Wenn beispielsweise alle Pfarrer und Pastoren die sogenannten Pastoralbriefe des Neuen Testaments lesen und beachten würden, also die beiden Timotheusbriefe und den Titusbrief, dann wüssten sie, welche Anforderungen Gott an diejenigen stellt, die seiner Gemeinde vorstehen. Und manch einer würde vielleicht sogar konsequenterweise seinen Dienst beenden. Das würde der Gemeinde sicher nicht schaden. Im Gegenteil, es würde sicher hier und da sogar eine Erweckung auslösen. Es ist interessant, jedes Mal, wenn ich im Radio über die Pastoralbriefe spreche, verringert sich die Anzahl der Rückmeldungen deutlich. Warum wohl? Weil viele Passagen aus diesen Briefen nicht so einfach zu akzeptieren und nicht so angenehm sind. Aus diesem Grund hat die christliche Gemeinde auch so manches Problem, vor allem mit Christen, die geistlich gesehen Babys geblieben sind, die nur ihren Daumen lutschen, laut schreien und rundum versorgt werden wollen. Solche Christen besuchen vielleicht für ein paar Wochen einen Glaubensgrundkurs und nehmen danach an, sie seien damit schon erwachsene Kinder Gottes. Aber genauso wenig, wie man durch einen kurzen Lehrgang zum Handwerksgesellen, geschweige denn zum Meister wird, genauso wenig erreicht man Reife im christlichen Glauben durch einen einzigen Intensivkurs. Nein, man wird nicht reif über Nacht. Auch ich selbst fühle mich, trotz langjähriger Erfahrung, nach wie vor wie ein Anfänger im Wort Gottes. Liebe Hörerin, lieber Hörer, wir lernen niemals aus. Aber ein lebendiger Glaube zeichnet sich dadurch aus, dass wir uns ständig ausstrecken, um mehr zu erfahren von diesem guten Gott. Das war eine weitere Folge unserer Sendereihe durch die Bibel zum Buch des Propheten Sacharja. Diesmal stand nur ein einziger Vers im Mittelpunkt, der 7. Vers aus Kapitel 7. Wie immer lade ich Sie herzlich ein, auch beim nächsten Mal wieder mit dabei zu sein. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.